Predige über den Römerbrief, Römer Kapitel 10, Vers 8 bis 18. Römer Kapitel 10, Vers 8 bis 18. Nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, nämlich das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Munde aber bekennt man zur Seligkeit. Die Schrift sagt ja, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn einer und derselbe ist Herr über alle, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht gläubig geworden sind? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen, der predigt? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht ausgesandt worden sind, wie denn geschrieben steht? Wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen? Nicht alle jedoch sind im Evangelium gehorsam geworden, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Predigt geglaubt? Also kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. Doch ich sage, haben Sie sie etwa nicht gehört? O freilich, in alle Lande ist ausgegangen Ihr Schall und an die Enden des Erdkreises Ihre Worte. Ich wiederhole noch einmal zwei Verse. Denn einer und derselbe ist Herr über alle, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich habe hier so ein kleines Gerät mitgebracht, das Sie kennen und wahrscheinlich zu Hause auch haben. Um Leute anzurufen, funktioniert hier natürlich heute Morgen nicht so gut, weil es nicht angeschlossen ist. Das ist eine gewaltige Erfindung, weil ich mit jedem in Kontakt treten kann, ohne mein Zimmer verlassen zu müssen. Das heißt, ich brauche mich nicht räumlich fortzubewegen, um jemand anzurufen. Wobei zur Hilfe des Anrufes hier vorne so eine Wählscheibe drauf ist, auf der ich dann eine gewisse Nummernfolge wählen werde. Und wenn ich die richtigen Nummern habe, dann auch die richtige Person bekomme, es sei denn, ihr Anschluss wäre gerade besetzt. Es ist eine gewaltige Erfindung. Inzwischen können wir um den ganzen Erdball herum telefonieren, ohne unser eigenes Zimmer verlassen zu müssen. Es ist die Frage, muss ich irgendetwas lernen, wenn ich telefonieren will? Wir haben drüben parallel zu diesem Gottesdienst noch einen Kindergottesdienst und eine Grabbelstube. Wenn zum Beispiel da jemand an das Telefon käme, würde er damit spielen und hören, das piepst da so, wenn man das hochhebt. Und er vielleicht mal dran drehen und würde sich dann freuen, wenn irgendwo mal eine Stimme rauskommt, egal welche das ist. Es würde also spielen damit. Telefonieren muss man lernen. Und zwar muss man Zahlen lernen. Aus Zufall kann man auch mal einen richtigen Treffer haben, so wie meine Eltern vor vielen Jahren mal bei einer Familie zu Besuch waren. Und diese Familie hatte noch andere Gäste. Und diese anderen Gäste hatten noch kleine Kinder zu Hause, zwei, die an diesem Abend ohne Aufsicht waren. Und plötzlich rief es an diesem Abend an und die Kinder sagten, bei uns zu Hause brennt es. Und da sind die natürlich schnell nach Hause gefahren, da war so ein kleiner Stubenbrand, den konnten sie dann noch löschen, wobei die Kinder nicht die Nummer der Familie wussten, wo sie zu Gast waren, sondern sie haben einfach telefoniert. An der Stelle kann man natürlich sagen, der Zufall hat also hier Direktion gehabt, oder man kann sagen, da war vielleicht ein Hörer, der diesen Zufall gesteuert hat, Gott, der sie aus Zufall die richtige Nummer wählen ließ, sodass da keine Katastrophe ausbrach. Manche telefonieren zufällig, andere kennen bestimmte Nummern schon auswendig oder kennen zumindest das Buch, wo man sie suchen kann. Manchmal findet man auch Nummern nicht. Zum Beispiel, wenn jemand nach meinem Namen sucht im Telefonbuch, wird er ihn nicht finden. Es steht nämlich nur Kirche und da muss man schauen, was dann weiter dort steht und der Pfarramt 1 und 2. Manche Nummern sind schwer zu finden oder wenn man irgendwo anders ist und nicht das passende Telefonbuch hat, weiß man, ich würde den gerne anrufen, wie heißt doch nur seine Nummer? Da muss man die Auskunft bemühen, um sie rauszukriegen. Bei Gott ist das alles viel einfacher oder auch nicht. Einfacher deshalb, weil es hier heißt, nahe ist dir das Wort in deinem Munde und in deinem Herzen, nämlich das Wort vom Glauben, das wir predigen. Das heißt, Gott ist mir so nahe, wie mir das Wort in meinem Munde ist. Und noch näher geht es kaum. Ich kann ihn sofort anrufen, meinen Mund öffnen und mit Gott in Verbindung treten. Das Problem nur ist die Frage, was ist eigentlich die Telefonnummer Gottes? Gibt es da auch irgendeinen bestimmten Nummerncode oder kann man da einfach so sagen, da bin ich, bist du auch da? Im Alten Testament waren die Leute gewohnt, mit Gott zu reden und dachten, wir haben eine gute Verbindung, wenn wir Gesetzeswerke tun. Das heißt, bestimmte Dinge tun und sagen, lieber Gott, schau mal, das habe ich getan. Als Jesus am Kreuz starb, hat sich die Telefonnummer Gottes geändert. Bisher war es die Gesetzesnummer, das heißt, tue etwas für Gott und mit ihm und du wirst den richtigen Anschluss haben. Als Jesus starb mit diesen Worten, es ist vollbracht, hat sich diese Nummer geändert. Sie wurde ungültig. Ab jetzt ist Gott durch eine andere Nummer zu erreichen. Nämlich als Jesus rief, es ist vollbracht, wurde die Gnadennummer eingeführt. Nicht mehr, was ich für Gott tue, ist entscheidend, sondern was er hier an diesem Kreuz für mich getan hat. Das ist das Entscheidende. Und jetzt steht hier, jeder, der den Namen des Herrn, in Klammern Jesus, anruft, der wird gerettet werden. Das heißt, jetzt kann ich nicht mehr sagen, lieber Gott, hier bin ich, sondern Herr Jesus Christus, dich möchte ich kennenlernen und durch dich mit Gott Verbindung bekommen. Wer die alte Nummer anruft, ja, es ertönt kein Zeichen, eigentlich hieß es kein Anschluss unter dieser Nummer, rufen Sie die Auskunft an. In Deutschland rufen viele Millionen zu der alten Nummer. Sie rufen direkt zu Gott, sie halten sich für brave Bürger und wenn es schon im Himmel Sitzplätze geben sollte, sind sie sicher dabei, weil sie ja keine Fliege umgebracht haben und nichts irgendjemand zuleide tat. Unter dieser Nummer ist Gott nicht zu erreichen. Und so gehen leider viele Millionen Abendgebete zwar in den Himmel, aber ich weiß nicht wohin. Vielleicht wird Gott aus Gnade irgendwo schon einmal antworten, auch wenn sie die falsche Nummer gewählt haben. Aber auf Dauer wird da kein befriedigender Anschluss entstehen. Die richtige Rufnummer steht hier, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist Römer 10, Vers 13, könnte man also sagen, 10, 13, die richtige Nummer. Der Name ist Jesus. Wenn ich Jesus anrufe, habe ich Kontakt mit Gott als Vater. Wenn ich meine, ich habe Gott direkt und persönlich ohne Jesus, dann ist das ein Irrtum. Hier steht, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Das finde ich gut, ich muss nicht der Erste sein. Gerade dieser Tage sprach ich mit jemandem, der seinen Studienort wechseln will und dort eine Wohnung sucht. Und wir unterhielten uns darüber, wie man das wohl macht, so eine Wohnung zu kriegen. Das Beste ist, man ist am Wochenende dort, kauft sich morgens früh um 6 am ersten offenen Kiosk die Wochenendeausgabe der gängigen Lokalzeitung und sucht dort die Angebote von Zimmern und stürzt sich als Erster auf eine Telefonzelle oder hat schon irgendeinen Strohmann da drin stehen, der sie besetzt hält, bis man kommt. Und dann wird man um 6 Uhr vielleicht die Leute schon anrufen und fragen, ob sie ihr Zimmer vermieten. Warum? Weil es nur einen gibt, der es kriegen kann. Bei Gott ist es anders. Da muss ich nicht sehen, dass jemand anders mir etwas wegnimmt. Hier heißt es, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Vorausgesetzt, ich wähle die richtige Nummer. Jesus sagte einmal, noch vor dem Kreuz, sagte er, bis jetzt habt ihr noch nie etwas in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Das heißt, Gebet im Namen Jesus und zu Jesus. Wenn ich Jesus im Herzen habe, kann ich allerdings auch zu Gott als Vater beten, sonst nicht. Ja, werden Gebete erhört? Das ist natürlich interessant. Wäre interessant, wenn hier so 200 Leute vielleicht knapp sind, zu fragen, wer in der letzten Woche irgendeine Gebetserhörung hatte. Irgendwas, wo er sagen konnte, da habe ich den Herrn angerufen und da hat er geantwortet. Es wäre ja eigentlich widersinnig, wenn ich eine ganze Woche lang jeden Tag bete und gar nichts passiert. Da müsste ich sagen, irgendwo stimmt da was nicht mit meinem Telefon oder was auch immer. Gott erhört Gebete. Das finde ich sehr wichtig. Gebete, in denen andere Menschen gesegnet werden. Gebete, damit mein eigenes Leben verändert wird. Gebete, damit andere sein Wort verstehen und viele andere Dinge. Interessant wäre, rauszukriegen, worum bete ich eigentlich? Nur für andere Leute, auch für mich, für meine Ehe, für meine Zeiteinteilung, für mein Geld, für meine Mitarbeit in der Schule, für meine Lehrer. Habe ich schon mal für unseren Bürgermeister gebetet, für die Schulleitung, schon einmal gedankt für das Fernmeldewesen in der Bundesrepublik und ähnliche Dinge. Wir werden merken, es gibt viele Dinge, für die ich noch nie gebetet habe, weil es mir nie einfiel. Weder mich bedankt habe, noch mit Gott darüber geredet habe. Wichtig ist, mit ihm zu reden, dass ich Christus kenne und dass andere Menschen ihn auch kennenlernen. Hier heißt es, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der wird gerettet. Es geht also nicht nur um ein Herzensglauben, sondern auch ein Bekennen mit dem Mund. Stellen Sie vor, da wäre so ein Liebespärchen oder, ja, Sie behaupten, dass Sie sich lieben, wohnen sogar schon zusammen und überall, wo Sie auftreten, sind Sie immer getrennt. Ich darf mich mit dir nicht sehen lassen. Ich gehe zuerst aus dem Haus, so nach einer Viertelstunde kannst du auch kommen, wir sitzen nie nebeneinander. Gut, über die Form dieser Lebensgemeinschaft kann man verschieden denken, aber irgendwie würde ich meinen, das stimmt. Selbst in der behaupteten Beziehung der Liebe zueinander irgendetwas nicht. Oder wenn ich verheiratet wäre und keiner wüsste, wer eigentlich der andere ist, obwohl er auch am Ort wohnt, würde ich sagen, ja, was ist eigentlich los damit? Wenn ich glaubend mein Herz jemand öffne, dann werde ich mich auch zu ihm bekennen. Und wenn ich mein Herz Jesus öffne, dann ist das selbstverständlich auch, sich zu ihm zu bekennen. In der Schule, bei der Bundeswehr, in der Firma, in seiner eigenen Familie. Nicht, dass wir plakativ sagen, ich bin Christ, bist es auch, sondern dass wir darum beten, dass Gott uns eine unverkrampfte Gelegenheit gibt, das zum Ausdruck zu bringen. Wenn ein Botschafter in ein neues Land kommt, dann ist mit das Erste, dass er seine Flagge an diesem Gebäude, wo er wohnt, aufziehen wird, damit jeder sieht, hier ist der Botschafter vertreten von diesem Land. Er wird Farbe bekennen. Und das ist die Frage, ob wir als Christen auch Farbe bekennen oder ob wir uns einfach, wie soll ich sagen, nicht zu erkennen geben. Ich denke an eine Frau, die ich kenne. Wahrscheinlich war sie im Herzen schon länger gläubig, aber irgendwann hat sie ihren Glauben einmal öffentlich mitgeteilt. Und seit der Zeit ging es mit ihr im Glauben vorwärts. Die meisten von uns kennen das schöne Oratorium von Händel. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ist da eine Hauptaussage in diesem Messias. Und als der Händel dieses Stück selber aufführen ließ, da hatte er da so eine Sängerin und die sang da so richtig, wie es ihm nicht gefiel, so blass und nichtssagend. Diese Arie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da fragte er sie, weiß sie das denn auch? Nämlich, dass ihr Erlöser lebt. Und da hauchte sie so ganz schwach, ja. Und sagt sie, wenn sie es weiß, dann soll sie es auch ausdrücken. Das heißt, in dem, wie sie es singt und nicht einfach da nur so ein paar Töne von sich geben. Darum geht es, Christus zu kennen und zu bekennen. Da gibt es ein paar nette Beispiele, die ich gerade dieser Tage las. Das eine, da hatte ein Dieb gerade die Entlassung im Gefängnis hinter sich und hatte sich mit seinen alten Freunden oder sprich Kumpeln wieder verabredet, um das nächste zu planen. Unterwegs, auf dem Weg dorthin, hatte er schon irgendeiner Frau was aus, oder irgendjemand was aus der Tasche geangelt. Und da er noch Zeit hatte, er hatte gar nicht geguckt, was das war, hatte nur irgendwas genommen, und setzte sich in den Park und holte das raus, was er da hatte. Und siehe da, es war ein Taschentestament, was er da geangelt hatte. Und da er noch viel Zeit hatte, bis seine Freunde auf ihn warteten, hat er das gelesen. Und je mehr er las, desto mehr entfernte er sich innerlich von diesem Treffen mit seinen alten Freunden. Und schließlich ging er gar nicht mehr hin, sondern er hatte ein neues Treffen arrangiert. Das heißt, eigentlich Gott hat es mit ihm arrangiert. Auf dieser Parkbank ist er Jesus begegnet durch das Lesen seines Wortes. Und es hat sein Leben in eine andere Richtung gebracht. Dieser Tage las ich von einem Richter. Der war so ein Gefängniseinsatz von Christen in Amerika. Und wo ein Weißer unter anderem einen Farbigen besuchte in seiner Zelle und sie dann am Ende zusammen gebetet haben. Ein Mann drängte sie und sagte, du, wir müssen Schluss machen, das Flugzeug wartet auf uns, sie wollten da zu einem anderen Termin fliegen. Und er sagte, du, lass mich noch einen ganz kleinen Moment, das ist so wichtig. Und hinterher erfuhr derjenige, der gedrängt hatte, auch warum das so wichtig war. Und zwar hatte da der Richter mit seinem ehemaligen Verurteilten gebetet. Und zwar sagte er, ich habe ihn selbst zum Tode verurteilt, habe aber 4 Jahre für ihn gebetet. Und heute konnte ich zum ersten Mal mit ihm beten. Ja, und darüber wollen wir Gott loben. Da wurden Gebete erhört, obwohl man sagen könnte, das war ja eine extrem vielleicht gespannte Beziehung, wenn einer einen anderen zum Tode verurteilt und dann später sogar mit ihm betet. Wir wissen, dass in Amerika nicht jedes Urteil vollstreckt wird, nur in einigen Bundesstaaten. Gebete werden erhört. Es ist aber wichtig, sich zu Christus zu bekennen. Nicht nur heute, sondern auch noch in 10 Jahren. Kommunisten spotten manchmal über Christen und sagen, wir opfern den größten Teil unseres Geldes, solange sie noch nicht an der Macht sind meistens im Ausland, solange sie noch arbeiten und hoffen, dass sie endlich drankommen. Wir opfern den größten Teil des Geldes für unsere Partei. Wir setzen den größten Teil der Zeit dafür ein, sogar einen großen Teil unserer Ferien. Und ihr Christen? Ihr spendet Gott so den Rest eures Geldes, zeitlich habt ihr fast keinen Einsatz und die Ferien sind für euch selbst da. Ihr macht euch noch nicht einmal die Hände schmutzig. Es sagen Leute, die sich für etwas einsetzen, von dem ich der Meinung bin, dass es sich gar nicht lohnt. Aber ihr Einsatz ist oft viel größer als unsere eigene. Woher kommt das? Hier heißt es, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Wenn man in der Schule so durch einen Lautsprecher hört, heute fällt die 5. und 6. Stunde aus und die Fenster offen sind in der Schule, hört man so eine brandende Woge, die quer durch die ganze Schule geht, an Begeisterung. Es waren zwar keine lieblichen Füße, sondern liebliche Worte und sind auf Begeisterung gestoßen. Wenn wir Menschen sagen, Jesus hat dich erlöst von der ewigen Strafe Gottes, er erlöst dich aus der Sinnlosigkeit deines Lebens, er befreit dich von der Schuld, die hinter dir liegt, dann sind die Begeisterungsstürme gewöhnlich wesentlich geringer. Hier heißt es, nicht alle jedoch sind dem Evangelium gehorsam geworden. Es ist interessant, vorher heißt es, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Das heißt, Gottes Plan ist die Allversöhnung. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Aber diese Allversöhnung scheitert daran, dass nicht alle gehorsam sind, so wie es hier steht. Und es ist gut, das zu verstehen, weil Gottes Wort immer die Wahrheit ist. Schlimm ist es, wenn jemand eben nicht gehorsam ist, weil er dann unwissend in eine furchtbare Zukunft geht. Es gibt so einen Rechtsgrundsatz, der heißt, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Manchmal überhören wir Dinge, weil sie uns unwichtig sind. So, wenn die Mutter ruft und der Sohn gerade was liest und sagt, ja, ja, ich komme. Und hinterher fragt er, du, hast du gerufen? Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Er hat es gar nicht gehört, weil sein Interesse wo ganz anders lag. Und so kann es sein, dass wir Gottes Wort überhören, weil unser Interesse woanders liegt. Ich wiederhole ein Beispiel, das ich hier schon einmal brachte von einer Frau unserer Gemeinde, die so vor gut 40 Jahren ihr Leben Jesus anvertraut hat, nachdem sie durch persönlich große Schwierigkeiten ging. Und dann hat sie gesagt, das habe ich noch nie gehört. Jetzt endlich habe ich begriffen, wie ich Christ werde, dass ich Christus bitten kann, in mein Leben zu kommen. Und sowas wie eine Art Lebensbeichte abgelegt, die ganze Vergangenheit aufgeräumt. Und dann irgendwann später fand sie mal ihren Konfirmandenordner. Das lag wiederum schon ein paar zig Jahre zurück. Oder was weiß ich, vielleicht 15, 20 Jahre. Und da stand alles drin, wie man Christ wird, wie man betet, wie man die Bibel liest, über Heilsgewissheit und so, wie es weitergeht. Und sagt sie, das habe ich noch nie gehört. Dabei hatte sie es selbst geschrieben. Wieso hatte sie das nie gehört? Weil ihr Herz damals Gott gegenüber nicht offen war, sondern vielleicht irgendwelche ganz anderen Interessen hatte. Und erst später wurde sie offen zu hören. Wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Wenn der Arzt kommt und sagt, sie haben keinen Krebs, das war irgendwie eine normale Wucherung, dann ist das ein lieblicher Fuß für irgendjemand. Wenn ein Firmenchef kommt und sagt, wir haben von den vielen Bewerbern Sie angenommen, dann wird vieler diese Füße als lieblich empfinden. Wenn Gott jemand schickt und sagt, Christus liebt dich, ob diese Füße lieblich sind oder nicht. Dem Luther wurde mal ein Paket Predigten geschickt von einem Freund. Der war nicht so ganz sicher, ob er jetzt die neue Lehre so richtig predigt oder nicht. Und sagt, lies dir doch die Predigten mal durch und dann sag mir, ob die Predigten wirklich das richtige Evangelium enthalten. Die waren schön verschnürt. Und der Luther ließ sie auch ebenso schön verschnürt. Und sagte, Bruder, wenn die Leute sich aufregen, wenn du gepredigt hast und es so richtig beißt und zwackt, dann hast du das Evangelium gepredigt. Und so ließ er die Predigten verschnürt. Bei uns beißt es und zwackt es vielleicht manchmal zu wenig, aber Gott kann mit diesem oder jenem ganz persönlich reden. Er ist reich für alle, die ihn anrufen, und hier wird jetzt noch eine fünffache Gnadenkette entfaltet. Ich kann nur das anrufen, den anrufen, den ich glaubend kennenlernte. Und jetzt den 5 Punkte. Gott muss jemand senden, er muss predigen, Leute hören, glauben und rufen Jesus an. Ich finde es gut, dass er Leute sendet. In unserem Gebiet waren es zuerst einmal vor vielen Jahrhunderten die iroschottischen Mönche, die hierher kamen, gesandt, die haben den Glauben geweckt und weitergebreitet. Heute sind es andere Leute, vielleicht so wie ich oder mancher von uns, der Jesus kennt. Senden, predigen heißt nicht hier vorne stehen, sondern weitergeben in der Schule, durch Bücher, durch Kassetten, durch eine gute Bibelübersetzung. Da fand ich ein nettes Beispiel, da haben sich 4 Leute unterhalten, wer von ihnen die beste Bibelübersetzung hatte. Und der eine sagte, meine, die ist richtig, ist ein bisschen konservativ, aber die hat sich bewährt seit Jahrhunderten. Die finde ich sehr gut. Und der andere sagte, meine, die ist also viel besser, die ist wortgetreu, zwar ein bisschen hölzern übersetzt, aber da weiß ich, was hier im Deutschen steht, steht auch im Griechischen und Hebräischen sonst dort. Und der andere sagte auch, meine ist nicht so hölzern, die ist so richtig frei und modern übersetzt, die kann man wenigstens lesen, so wie man ein normales Buch liest. Nur der vierte sagte nichts. Und ja, da fragten sie ihn schließlich, was liest du denn? Welche Bibelübersetzung findest du denn die beste? Und da sagt er, die meiner Mutter. Sagt er, Nanu, deine Mutter hat doch noch nie eine Bibel übersetzt. Sagt er, doch, sie hat die Bibel in das Leben übersetzt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und so eine Bibelübersetzung würde ich jedem von uns wünschen. Nicht, dass er sagen kann, meine ist modern geschrieben, sondern meine ist ins Leben übersetzt. Lieber Herr, diese fünffache Kette, zu der ja auch diese Bibelübersetzung ins Leben gehört, ende damit, dass wir deinen Namen anrufen. Wir danken dir für dieses Vorrecht und bitten dich um diese geglückte Bibelübersetzung in das eigene Leben hinein, dass du dort Ausdruck findest. Amen.